Wir kommen jetzt zur Lesung. Predigttext ist heute aus zwei verschiedenen Kapiteln der Bibel. Der erste Teil ist aus dem 1. Mose 1 und 2 und der zweite Teil ist aus Johannes Kapitel 14, Verse 16 bis 27. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Der zweite Teil. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts erschüttern und lasst euch nicht entmutigen.
Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für den Morgen. Danke, dass es Sonntag ist, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Danke, dass du mitten unter uns bist. Wir laden dich ein, diesen Raum zu füllen, diese Texte zu nehmen und ganz konkret bei jedem und bei jeder ins Leben zu sprechen, wo das gerade passt. Amen. Wir starten heute mit einer neuen Serie im Projekt Kirche, und zwar werden wir uns in den kommenden Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Oder um das vielleicht gleich mal anders und ein bisschen griffiger zu verpacken, wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wo und wie finde ich Gott heute? Wo und wie finde ich Gott heute? Das ist eine Frage, die mich ehrlich gesagt immer wieder beschäftigt in meinem hektischen Berliner Alltag. Wo und wie finde ich Gott denn? Ja, also falls es ihn überhaupt gibt, das ist ja auch so eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle manchmal stellen. Aber wenn es ihn gibt, was macht er denn gerade? Ja, und wo finde ich ihn? Und wie spricht er zu mir? Und woher weiß ich auch, dass irgendwie Gott zu mir spricht? Das sind die Fragen, die so hinter dieser Serie stecken, der Serie zum Heiligen Geist. Denn all diese Fragen haben irgendwie mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja, wenn wir uns diesen Text, den Desi gerade vorgelesen hat aus Johannes 14, wenn wir den mal ernst nehmen, dann macht Jesus hier ja ein riesiges Versprechen. Ein Versprechen, das extrem relevant ist für unseren Berliner Alltag, für diese Frage. Jesus sagt in diesem Text, ja, ich werde gehen, ja, und dann wird der Vater aber den Heiligen Geist senden. Und dieser Heilige Geist, Vers 16, wird immer bei euch sein. Vers 17 sagt er, ich, Jesus, werde durch den Heiligen Geist bei euch sein. Das ist ein riesiges Versprechen. Ja, er sagt quasi, Gott wird durch den Heiligen Geist euch ganz nahe kommen. Er wird erlebbar sein. Er wird mit euch interagieren, so konkret, wie ich mit euch interagiert habe. Da geht es um Kommunikation. Da geht es um Intimität. Das ist ein riesiges Versprechen. Und die Frage, die wir uns in den nächsten Wochen immer wieder stellen werden, ist, wie muss man sich denn das vorstellen? Also wie sieht das denn bitte aus? Also was macht denn der Heilige Geist und was macht er vielleicht auch nicht und wie können wir mit ihm interagieren und wie auch nicht? Darum geht es in dieser Serie. Und wir werden heute jetzt einfach mal so ein bisschen den Fuß reinhalten, ja, so die Fußspitze in dieses Thema, weil es natürlich ein riesiges Thema ist, man könnte dafür darüber stundenlang reden. Ich will einfach mal anfangen, so ein bisschen das Thema aufzumachen und mit drei einfachen Aspekten. Zunächst mal die Verwirrung rund um den Heiligen Geist, dann die Vorstellung von einem Heiligen Geist, ja, was muss man sich denn darunter vorstellen? Und dann ganz kurz zum Schluss noch, was Jesus uns hier verspricht, das werden wir dann in den nächsten Wochen alles noch genauer anschauen. Zunächst mal die Verwirrung, dann die Vorstellung und dann, was Jesus uns hier verspricht. Zunächst mal die Verwirrung um den Heiligen Geist. Weil ich bin mir sicher, einige von euch, die sitzen hier gerade drin und sagen, naja, klingt alles irgendwie interessant, Aber der Heilige wer? Ja, also wer jetzt bitte nochmal? Vielleicht habt ihr den Begriff gehört. Vater, Sohn, Heiliger Geist habt ihr schon mal irgendwie gehört. Aber ihr könnt euch wenig drunter vorstellen. Wenn es euch so geht, habe ich gute Nachrichten für euch. Das geht den allermeisten Leuten auch so, die damit aufgewachsen sind. Die haben auch alle keine Ahnung, was das eigentlich heißen soll. Man könnte sogar sagen, der Heilige Geist ist einer der großen Streitthemen im christlichen Glauben, im christlichen Lager. Es gibt verschiedene Positionen und das ist so ein Thema, über dem sich Leute schnell gegenseitig den Glauben absprechen oder sagen, du bist irgendwie nicht geistlich genug, weil du das und jenes nicht siehst oder erlebst. So ganz kurz, es gibt so eine Strömung im Christentum, überkonfessionell, gibt es im katholischen Glauben, im evangelischen, in den freikirchlichen. Da wird sich vor allem mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Ja, da geht es vor allem darum, dass man Gott erlebt, dass man da was spürt. Es geht um übernatürliche Erlebnisse, ja, um Geistesgaben. Ein bisschen spitz formuliert, wenn du da nicht weißt, wer der Heilige Geist ist und nicht mit glänzenden Augen vom Heiligen Geist erzählen kannst, bist du irgendwie kein richtiger Christ. Ja, so, es gibt diese Fraktion. Es gibt den Gegenentwurf, ich sag mal die eher biedere Seite des christlichen Glaubens, ja, wo vor allem alles Kopfsache ist. Die Formel da heißt eigentlich ehrlicher Vater, Sohn und Heilige Bibel. Ja, also der Heilige Geist, was lebendig ist, ist irgendwie nicht so ganz vorhanden. Alles, was nicht aus der Bibel kommt, ist direkt Schabernack. Alles, was du intellektuell nicht erklären kannst, ist Blödsinn. Es herrscht große Verwirrung, ja, unter uns Christen, wenn es um den Heiligen Geist geht, was er so ist, was er macht und was nicht. Und um das gleich mal persönlich zu machen, mir geht's auch so. Ja. Ich finde das auch ein bisschen verwirrend, dieses ganze Thema. Ich habe sehr durchmischte Erfahrungen gemacht mit diesem Thema Heiligen Geist. Also auf der einen Seite habe ich persönlich ganz praktisch erlebt und auch bei Freunden, Familie live gesehen, wie der Heilige Geist tatsächlich irgendwie bei Menschen einen Unterschied macht. Ich habe zum Beispiel Gott reden hören. In ganz bestimmten Situationen, zu ganz bestimmten Entscheidungen in meinem Leben hatte ich den Eindruck, Gott redet sehr klar zu mir. Zum Beispiel, dass ich diese Gemeinde hier, Projektkirche, irgendwie starten soll, hatte ich den Eindruck, Gott redet zu mir. Ich habe Gottes Frieden, Gottes Ruhe erlebt in teilweise wirklich krass schweren Zeiten, wo ich danach zumindest oft so dachte, also das hätte mich wesentlich mehr auseinandernehmen können. Da war irgendwie Gott ganz, ganz krass präsent, hat mich bewahrt, war irgendwie in meinem Herzen ganz stark. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, in der ich so ganz schwer damit gekämpft habe, zu glauben, dass ich wirklich was wert bin, dass ich geliebt bin. Ich hatte den Eindruck, ich bin einfach ein überforderter Loser. Und in dieser Phase hat mich der Heilige Geist, ich kann es nicht anders formulieren, fast schon auditiv jeden Tag aufs Neue an einen Bibelvers erinnert, der mir immer und immer wieder in den Kopf gekommen ist und der mich an diese Identität erinnert hat, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Es kam jeden Tag, bis irgendwann so diese Identität tiefer in mein Herz eingedrungen ist. Das war krass. Ich habe erlebt, wie ich eine Person plötzlich im Kopf hatte, den Eindruck hatte, ich soll diese Person kontaktieren. Ich habe diese Person kontaktiert und sie sagt zu mir, das ist voll abgefahren, dass du jetzt gerade dich meldest, das ist voll die Gebetserhörung, ein Geschenk des Himmels. Ich habe oft erlebt und erlebe es manchmal auch heute, dass ich auf der Couch sitze oder spazieren gehe oder auf meinem Balkon sitze und plötzlich weinen muss, weil ich irgendwie Gottes Gegenwart so krass spüre und so bewegt bin irgendwie von ihm, dass ich anfange zu heulen. Ich habe es erlebt, dass ich in einem seelsorgerlichen Gespräch sitze und auf einmal einen Eindruck habe, mir was völlig klar wird, was irgendwie, auf was ich nicht hätte kommen können. Ich sage das und die Person sagt, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe es erlebt und erlebe es in meiner Beziehung immer wieder, dass ich auf einmal realisiere, wie schwachsinnig das ist, was ich hier gerade mache, wie böse das auch ist, wie abgründig das ist, was ich da gerade tue. Und plötzlich fällt mir das wie Schuppen von den Augen und ich realisiere, das geht so gar nicht, das ist schlecht, das ist falsch. Und ich finde dann auch die Kraft, irgendwie mich zu entschuldigen. Ich würde sagen, ich habe tolle, ich habe übernatürliche Momente mit Gott erlebt. Ich würde sagen, der Heilige Geist ist sehr real, er ist am Wirken, er ist greifbar, erlebbar heute. Ich habe aber auch sehr schwierige Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht und mit diesem ganzen Thema. Ich habe zum Beispiel für Sachen gebetet und fest daran geglaubt, dass der Heilige Geist Wunder tut, auch durch meine Gebete und durch das, was ich hier glaube, dass er Menschen heilen wird. Und er hat sie nicht geheilt. Es ist nichts passiert. Ich hatte eine Phase, wo ich versucht habe, Gott verzweifelt zum Reden zu bringen, ja, weil er anscheinend immer redet und man muss nur ranhören, hinhören und so weiter, ja, und habe mir dann irgendwann Blödsinn eingebildet und mir das als Reden Gottes verkauft. Ich habe live miterlebt, wie ein Freund von mir auf einmal ganz klar von Gott gehört hat, dass er eine Freundin von mir heiraten soll. Sie wollte das nicht, ja. Aber es war ganz klar, dass Gott das gesagt hat, und er hat ihr dann vorgeworfen, sie würde sich gegen Gottes Willen stellen, ja, sie wäre Gott ungehorsam, weil sie ihn nicht heiratet. Die beiden sind übrigens glücklich verheiratet inzwischen, aber nicht miteinander. Ich habe das Ausleben von Geistesgaben sehr positiv erlebt. Ich habe es auch sehr negativ erlebt. Mir haben Menschen unterstellt, ich glaube nicht richtig, weil ich bestimmte Geistesgaben nicht habe. Ja, und einfach offensichtlich nicht so nah an Gott dran bin wie sie. Ich habe auch erlebt, dass jemand prophetisch über mich gebetet hat, also Eindrücke von Gott bekommen wollte und mir dann ganz sicher gesagt hat, dass ich beruflich mit Holz arbeite. Und, wir haben uns dann richtig gestritten darüber, dass das einfach nicht stimmt, aber er hat es ja von Gott gehört, also musste es wahr sein. Ja. Und ich habe so eine Zeit lang in meinem Leben latent einen Druck verspürt, so ein schlechtes Gewissen, mit dem ich immer irgendwie so rumgelaufen bin, weil ich immer den Eindruck hatte, Gott redet gerade irgendwie zu mir, ich sollte dieses oder jenes tun. Ja, plötzlich hatte ich so einen Gedanken im Kopf und dann habe ich das aber nicht gemacht, weil ich es nicht wollte oder weil es nicht gepasst hat. Aber damit betrübt man ja den Heiligen Geist anscheinend und gibt ihm keinen Raum und wie diese ganzen Floskeln dann alle heißen. Und es hat mich eigentlich permanent belastet. Es war immer nur Druck, es war immer nur Angst, es war überhaupt nicht befreiend. Das heißt, ich habe irgendwie beides schon erlebt. Ja, diese Verwirrung ist real. Sie ist auch bei mir real. Und mein Wunsch für mich und auch für euch ist, dass wir uns mit dieser Serie jetzt einfach mal so ein bisschen neu auf dieses Thema einlassen können. Dass wir so ganz projektkirchetypisch, ja ganz entspannt, einfach jeder und jede von uns sich nochmal da drauf gucken kann und schauen kann, was können wir denn da für uns rausziehen. Was ist denn auch gut an diesem Thema? Wo bringt uns das dann auch weiter? Wo kann denn unser Glaube wachsen? Weil ich glaube, ganz ehrlich, es steckt für jeden und jede von uns in diesem Thema eine große Chance. Für die einen von uns steckt, glaube ich, eine Chance darin, sich mit diesem Thema Heiligen Geist mal so ein bisschen mehr auf die mystische Seite des Glaubens einzulassen. Ja, nicht immer alles gleich zu rationalisieren, nicht immer alles gleich zu erklären. Mal einem Gott sich nahe kommen zu lassen, der vielleicht nicht immer gleich erklärbar ist. Wo sie auch ein bisschen spooky sind. Ja, sich darauf mal ein bisschen einlassen. Ich glaube, gerade wenn ihr euch erstmalig mit dem Glauben beschäftigt oder euch neu mit dem Glauben beschäftigt, dann kann diese Serie so eine Ermutigung sein. Ja, geht nicht sofort zurück und versucht, das alles zu rationalisieren und auf Synapsenschaltungen im Hirn zu reduzieren. Es könnte mehr sein. Darin steckt eine Chance. Ich glaube aber auch, es steckt eine Chance darin für diejenigen von uns, die so vielleicht sehr stark in diesem charismatischen Ding drin sind oder drin waren, so ein Stück weit mehr zu sehen, dass Gottes Gegenwart sich nicht auf Erlebnisse reduzieren lässt. Es steckt eine Chance darin, dass wir durch diese Serie ein breiteres Verständnis dafür bekommen, wer Gott ist, wie er wirkt, auch wenn er vielleicht nicht das tut, was ich erwarte, wenn bestimmte Gefühle, Erlebnisse ausbleiben. Es steckt in dieser Beschäftigung damit die Chance, dass der Glaube ein bisschen gesundet, würde ich sagen. Dass er auf einer stärkeren Basis steht, dass er differenzierter wird. Ja, ein größeres Bild bekommt von Gott vielleicht. Ich glaube, es steckt trotz großer Verwirrung eine riesige Chance in dieser Serie, in diesem Thema. Und genau an der Stelle will ich jetzt noch ein bisschen einhaken. Ja, weil ich will mit dieser Intro-Predigt jetzt einfach nur noch einen Aspekt aufmachen, den wir nicht so im Blick haben, glaube ich, wenn wir über den Heiligen Geist reden, der aber mir sehr geholfen hat, überhaupt erstmal so wieder einen Zugang zu finden, ja, so einen Anknüpfungspunkt zu kriegen zu diesem ganzen Thema. Und das wird dann so eine Grundlage für die kommenden Sonntage, in der wir das alles viel detaillierter anschauen. Für heute will ich nur noch diesen einen Punkt machen und dann am Schluss kurz abrunden, und zwar die Vorstellung von dem Heiligen Geist. Die Vorstellung von einem Heiligen Geist. Denn wenn wir uns jetzt so mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen, dann ist das vielleicht die erste Frage, die ihr euch stellt. Das ist die erste Frage, die ich mir auf jeden Fall immer wieder stelle. Was ist das denn? Ja, ein Geist. Also mit unserem eher materialistischen Weltbild, das glaube ich die meisten von uns haben, da kommen wir schon bei Gott manchmal so ein bisschen ins Straucheln. Was ist das? Gott? Ja, also wie muss man sich das vorstellen? Was ist das? Wo ist das? Wie? Und so weiter. Bei Jesus, Das ist dann irgendwie einfacher, der war Mensch, okay, kann man greifen, kann man Geschichten drüber lesen, alles gut. Aber dann kommen wir zum Heiligen Geist und dann ist Schluss. Ja, denn was ist denn ein Geist? Ja, was soll das denn bitte heißen? Und mit dieser Frage habe ich mich dann diese Woche auf die Suche gemacht und so ein bisschen geschaut, okay, was stellen sich denn die biblischen Autoren darunter vor? Wie füllen sie denn diesen Begriff Geist? Also wo taucht das zum Beispiel zum ersten Mal auf in der Bibel? Wie wird er eingeführt, der Geist? Was ist seine Rolle? Und interessanterweise muss man dazu gar nicht lang schauen. Ja, man schlägt die Bibel auf, erste Seite, zweiter Satz, direkt ist er da. Ja. Gottes Geist schwebt über dem Wasser, haben wir gerade gelesen. Das ist der erste Satz, wo der Heilige Geist direkt auftaucht. Und es wird jetzt an der Stelle direkt interessant. Ja, weil das Wort, das hier verwendet wird, das ist ein sehr, sehr interessantes Wort. Das ist im Hebräischen das Wort Ruach. Und das wird hier mit Geist übersetzt, aber eigentlich ist das viel, viel vielschichtiger als Geist. Also Ruach im Hebräischen ist zum Beispiel das, was die Bäume bewegt. Ja, also man schaut aus dem Fenster und sieht so, die wackeln irgendwie, also irgendwie, irgendwas bewegt die, irgendwas ist offensichtlich da, das die Bäume bewegt, aber man sieht nicht, was es ist. Das nennen wir Wind. Ja, im Hebräischen heißt das Ruach. Ruach ist das Ding, das die Bäume bewegt. Oder Ruach ist zum Beispiel auch das, was ich spüre, wenn ich die Hand vor den Mund halte, während ich rede. Ja, also irgendwas kommt da raus, aber ich sehe es nicht, aber es ist sehr real. Ja, das Ding, das da rauskommt, das hält mich irgendwie am Leben, das belebt mich. Wenn das nicht mehr da ist, wenn da nichts mehr rauskommt, bin ich tot. Ja, ziemlich simpel. Das heißt, auch hier ist was Unsichtbares, was mich bewegt, was mich belebt. Aber ich kann es irgendwie nicht sehen, ich kann es nicht greifen. Wir würden sagen, das ist unser Atem. Unser Lebensatem. Im Hebräischen heißt das Ding Ruach. Der Ruach ist das Ding, das aus dem Mund kommt. Ja, und das uns irgendwie belebt. Und es gibt noch eine dritte Komponente von diesem Wort. Denn es gibt ja noch eine Sache, die Menschen bewegt. Nicht nur ihr Atem, sondern noch eine Sache, die wir nicht sehen können, aber die Menschen bewegt. Und das sind unsere Gedanken. Das, was so innerlich in uns abgeht. Ja, also ihr denkt alle gerade etwas. Und ich kann nicht sehen, was ihr denkt. Keine Ahnung, ob ihr mitdenkt oder ob ihr über morgen nachdenkt oder über euer Liebesleben oder gestern Nacht. Aber ihr denkt offensichtlich was und das veranlasst euch zu handeln. Vielleicht steht ihr gleich auf, weil ihr keinen Bock mehr habt. Ja, also es ist offensichtlich was, was euch auch bewegt. Das kann auch keiner sehen. Es ist trotzdem sehr real. Auch das ist im Hebräischen Ruach. Ja, der Geist würden wir dann im Deutschen übersetzen. Das heißt, im Deutschen sind das sehr unterschiedliche Wörter, ja, irgendwie unterschiedliche Konzepte. Im Hebräischen ist es das Gleiche. Es ist sozusagen ein Prinzip, ein Konzept, das in diesem Wort steckt. Das ist etwas, was nicht da ist, irgendwie sichtbar, ich kann es nicht sehen, was trotzdem sehr real ist, weil es macht irgendwie einen Unterschied. Und es belebt. Ja, es belebt Dinge, es belebt Menschen, es bewegt uns. Das ist der Ruach, die Ruach, ja. Das heißt, die Bibel beginnt jetzt also, ihre Geschichte zu erzählen, indem sie sagt, Gottes Ruach, sein Atem, sein Wesen, sein Geist, sein Leben irgendwie, ja, der schwebt jetzt über dem Wasser. Und was dann folgt, ist der Schöpfungsbericht. Ja, oder man könnte auch sagen, der Bericht oder vielleicht auch die poetische Erzählung darüber, wie Gott die Welt gestaltet. Ja, am Anfang war sie wüst und leer, heißt es dann, und jetzt ordnet Gott und gestaltet diese Welt Stück für Stück. Er macht sie lebensfähig, könnte man auch sagen. Und das ist dann total schön formuliert, ja, sehr poetisch formuliert. Im nächsten Satz heißt es, Gott spricht, ja, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, wir haben das gleiche Muster sozusagen. Gott atmet, ja, er spricht. Völlig faszinierend. Und was er da spricht, was er reinatmet, ist offensichtlich Leben. Das heißt, der Geist Gottes schafft irgendwie Leben in dieser Welt. Und dann geht's weiter in Kapitel 2. Ja, der Geist taucht wieder auf. Und jetzt wird beschrieben, wie Gott den Menschen schafft. Wieder ein super schönes Bild. Auch das haben wir gerade gelesen. Ja, Gott nimmt den Staub. Und dann formt er jetzt den Menschen. Das Bild, das hier verwendet wird, ist wie so ein Töpfer, der ein Meisterwerk macht, so ein Kunstwerk macht. Aber dann ist dieses Kunstwerk erstmal nur Staub. Ja. Es ist Materie, wir würden heute sagen, es sind Zellen. und dann ruacht Gott aber jetzt auf diesen Menschen. Ja, das ist dann das Verb hier. Das heißt, er atmet ihm den Geist des Lebens in die Nase und dann wird der Mensch lebendig. Ja, er wird lebendig, weil ihn Gottes Geist jetzt irgendwie berührt hat, ihm Leben gegeben hat. Zweimal das gleiche Motiv. Ja, wir sehen die Bäume, die ganze Welt und irgendwie bewegt sie sich, sie lebt, aber wir sehen nicht, was sie belebt. Und wir Menschen sind irgendwie am Leben und laufen hier fröhlich rum und machen irgendwelche Sachen. Wir sind belebt, aber wir sehen nicht, was uns belebt. Das heißt, es gibt offensichtlich etwas in dieser Welt, was wir nicht sehen können, was aber total real ist, was alles belebt, was Lebensenergie ist, könnte man auch sagen. Und dieses Etwas, sagt der Schöpfungsbericht jetzt, ist Gottes Geist. Ja? Sein Ruach, sein Atem. So wird der Heilige Geist in den ersten Seiten der Bibel eingeführt. Er ist Gottes persönliche Gegenwart und er bringt Leben, er ist Leben, könnte man vielleicht auch sagen. Und klar, wir schauen heute anders auf die Welt. Ja, wir sehen das nicht mehr so. Also für uns ist das, was die Bäume bewegt, das ist der Wind. Und der Wind ist einfach ein Luftdruckwechsel. Ich meine, das kann man super erklären. Und was den Menschen bewegt, naja, das ist halt der Sauerstoff. Ja, wir atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Auch das kann man super erklären. Aber die physikalischen Zusammenhänge sind hier nicht der Punkt. Sondern die Frage dieses Textes ist, woher kommt denn das Leben? Ja, woher kommt denn das Leben? Warum ist das alles belebt? Warum funktioniert die Welt so mit ihren physikalischen Gesetzen? Was treibt sie an? Und die Antwort, die wir hier im Alten Testament und dann immer wieder finden, ist, dass eben alles, was lebt, Gottes Geist ist, der es belebt. Er hält alles am Leben. Er ist nicht sichtbar, er ist nicht materiell, das ist die falsche Kategorie. Aber er ist allem, was hier ist, offensichtlich trotzdem so nahe wie die Luft, die wir atmen. Und ich finde, damit haben wir direkt mal eine sehr, sehr hilfreiche Aussage über den Heiligen Geist. Mir zumindest hat das sehr geholfen. Denn was damit sozusagen mal von Anfang an gesagt wird, ist, dass wir nicht verzweifelt versuchen müssen, Gott irgendwie in seine Nähe zu kommen, ja, oder Erlebnisse mit Gott zu haben. Sondern allein die Tatsache, dass wir atmen, dass die Sonne aufgeht und wieder untergeht, dass der Regen fällt, die Sonne scheint, die Hasen hoppeln. Allein das ist sozusagen Erlebnis mit Gott. Es ist Zeichen seiner Nähe, weil wenn er nicht da wäre, würde hier nichts leben. Es würde dem allem quasi die Batterie rausgezogen sein. Das ist Gottes Geist. Unser Leben ist ein Geschenk von Gott. Jeder Atemzug ist eine Begegnung mit Gott. Aber mehr noch. Ich finde, hier wird gleich mal super gut greifbar, was das Anliegen des Heiligen Geistes ist, was er denn machen will. Er will Leben schenken. Er will Leben schenken. Das ist sein Anliegen, das ist, was er hervorbringt. Ja, er bringt aus Chaos Ordnung, er bringt aus Dunkelheit Licht, er bringt aus den toten Flecken Leben. Das ist, was er macht. Das heißt, was immer wir in den nächsten Wochen uns noch so anschauen werden und was wir meinen, mit dem Heiligen Geist zu erleben und was auch nicht, eine ganz einfache Frage ist, bringt das Leben, was ich da erlebe? Bringt das Leben? Daran erkennt man das Wirken des Heiligen Geistes, ganz offensichtlich. Bringt das Leben. Und das bringt mich jetzt zu meinem dritten kurzen Punkt und zu Jesus hier in Johannes 14. Denn interessanterweise ist ja genau das auch das, was Jesus ausgezeichnet hat. Ja, dass er Leben bringt. So könnte man das ganz konkret formulieren. Ja, und zwar jetzt nicht nur hinter den Kulissen, so als Lebensenergie, die alles erhält, sondern Jesus hat das ganz, ganz konkret Leben gebracht. Also Menschen, die sich verheddert hatten in irgendwas, die sind Jesus begegnet und wurden frei. Menschen, die irgendwelche Schuld mit sich rumgetragen haben, die sind Jesus begegnet und konnten diese Schuld irgendwie abladen, haben aufgelebt. Ja, Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, die so ein bisschen vergessen waren, übersehen waren, sind Jesus begegnet und auf einmal aufgeblüht. Das ganz neue Leben in den Leuten entstanden. Das ist, was Jesus ausgezeichnet hat. Und ich denke manchmal so, ehrlich gesagt, die Leute, die damals gelebt haben, die haben den Jackpot gezogen, oder nicht? Also ich meine, wie geil wäre das gewesen, Jesus tatsächlich zu begegnen, ja? Und auch so eine Erfahrung zu machen irgendwie, wo Gott ganz konkret mir Leben bringt, in bestimmten Lebensbereichen Neues aufblühen lässt, mich frei macht oder, keine Ahnung, Veränderung schafft. Wie geil wäre es damals gelebt zu haben, um Jesus zu begegnen. Aber genau an der Stelle wird der Text jetzt eben interessant. Weil dieser Text ist Teil von den Abschiedsreden von Jesus. Das heißt, er ist kurz davor, jetzt ans Kreuz zu gehen, verhaftet zu werden, zu sterben. Und Jesus bereitet seine Jünger jetzt in diesem Text darauf vor, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Er sagt, bald ist die Sache hier vorbei mit uns, ja, wo das so ganz eins zu eins super schön funktioniert. Und dann sagt er jetzt in Vers 16 aber was ziemlich Großartiges. Er sagt, Leute, eigentlich ist es gut, dass ich gehe. Denn wenn ich gehe, dann wird der Vater jetzt an meiner Stelle einen anderen Helfer schenken. Luther hat das mit Tröster übersetzt, man kann das auch mit Beistand übersetzen. Aber das Prinzip ist ganz simpel. Er sagt quasi das, Leute, was ich bis jetzt für euch gemacht habe. Dass ich euch begleitet habe, dass ich euch geleitet habe, dass ich euch Leben gebracht habe, so ganz nah, so ganz konkret, so ganz involviert, das wird jetzt jemand anders an meiner Stelle machen. Oder das werde ich durch jemand anders machen, und zwar durch den Heiligen Geist. Ja, der wird jetzt bei euch sein, der wird jetzt sogar in euch sein, der wird das noch viel konkreter mit euch machen. Und dementsprechend wird dann auch die Rolle des Heiligen Geistes beschrieben im Neuen Testament. Es ist quasi immer das gleiche Prinzip. Hier ist er der Tröster, der Helfer, der Beistand, der uns also Kraft geben will in schweren Zeiten, der uns Leben geben will in schweren Zeiten. In Römer 8, Vers 14 wird er dann beschrieben als der, der uns leiten will, der uns einen klaren Blick schenken will bei schwierigen Entscheidungen, der uns also wieder Leben reinbringen will in die schwierigen Phasen unseres Lebens. In Römer 8, Vers 16 wird er dann beschrieben als der, der uns an die Identität erinnern will, die wir haben in Gott, als Gottes Kinder, das immer wieder ins Herz pflanzen will, wer wir sind, der uns also Leben geben will und so weiter und so fort. Wir werden uns diese Liste und was er tut, sozusagen, in den nächsten Wochen Stück für Stück genauer anschauen und das immer so weiter entfalten. Ich will heute einfach nur einen Punkt machen, sozusagen. Ich will euch einladen, euch darauf einzulassen. Lassen wir uns darauf ein, dass Gott vielleicht mal ein paar von unseren Boxen sprengt. Dass er Dinge tut und tun kann, die wir uns nicht vorstellen können oder vielleicht auch ganz anders ist als das, was wir von ihm erwartet haben. Weil er uns bereits Leben gegeben hat. Wir leben bereits, weil er uns das schenkt jeden Tag. Und er will uns noch mehr Leben geben. Und darum geht's in dieser Serie. Ich bin gespannt. Amen.